Professor Lars Feld, Chefökonom von unserem Finanzminister Christian Lindner, hat in einem neuen Interview nicht nur kräftig gegen den Staat abgeledert, sondern jüngst auch eine Gefälligkeitsstudie für Union Investment erstellt, deren Ergebnis ist, dass private Fonds in öffentliche Infrastruktur investieren sollen, natürlich nur gegen fette Rendite, weil der Staat sich das angeblich nicht leisten könne. Was hinter all dem steckt und was davon zu halten ist, schauen wir uns mal an. Und damit, hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um ein Interview von Professor Lars Feld. Er ist Professor für Volkswirtschaft. Er war lange Jahre Wirtschaftsweise, sogar Vorsitzender der Wirtschaftsweisen. Und er ist, das ist seine prominenteste Rolle im Moment, eben Chefberater, Chefökonom von unserem Bundesfinanzminister Christian Lindner. Im Interview geht es gleich um die Frage, wie hält es eigentlich mit der Schuldenbremse? Ist der Staat verschwenderisch? Wie toll findet er den argentinischen Präsidenten Javier Milei? Und um die Wirtschaftskrise in Deutschland. Das schauen wir uns natürlich an. Bevor wir allerdings dazu kommen, möchte ich euch auf seine neueste Studie aufmerksam machen. In seiner neuesten Studie, die beauftragt und bezahlt von Union Investment, einer Fondsgesellschaft ist, geht es um die Frage, wie könnte man denn eigentlich private Gelder in die öffentliche Infrastruktur anlegen lassen? Und Union Investment hat als Fondsgesellschaft natürlich ein Eigeninteresse daran, dass das passiert. Welche Argumente Lars Feld aufgeführt hat und welche er sich unter den Tisch hat fallen lassen, ja, zum Beispiel, dass private Infrastrukturfonds viel höhere Zinskosten für den Staat bedeuten als öffentliche Finanzierungswege wie der Verkauf von Anleihen. Ah, das ist leider, Heide hat es nicht erwähnen können, ja, oder andere Probleme. Was alles unter den Tisch gefallen ist und was er wirklich geschrieben hat, habe ich im Geld für die Welt Newsletter hier vor kurzem aufgeschrieben. Lindners Chefökonom lobbyiert für private Fonds. Lars Feld will private Fonds in öffentliche Infrastruktur investieren lassen und liefert dafür eine Fake-Studie, beauftragt und bezahlt von Union Investment. Den Link packe ich euch rein, checkt das unbedingt aus, denn das ist mal wieder ein klassischer Fall von Gefälligkeitsstudie. Es ist von vornherein klar, was das Ergebnis sein soll. Union Investment gibt Geld aus, damit der Berater von Christian Lindner eine Studie schreibt, die dann wiederum die Fondsgesellschaft als Verkaufsargument, als Autoritätsargument für ihren Lobbyismus nutzt, damit sie ihr Geld in öffentliche Infrastruktur ballern kann. Und das alles unter dem Deckmantel der Wissenschaft, mit Wissenschaft hat das nichts zu tun, das ist purer und stumpfer Lobbyismus. So, und nachdem wir das geklärt haben, gehen wir gleich rein ins Interview. Das hat stattgefunden auf dem YouTube-Kanal Northern Finance, wo es, sehr häufig um private Finanzbelange geht. Aktienanlage, Geldanlage im Allgemeinen und sowas halt. Da, wo Lars Feld, wo so ein FDP da eben als Interviewgast wohlfühlt.
Dr. H.C. Lars Feld. Herzlich willkommen bei Northern Finance. Schön, Sie erstmal dabei zu haben.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag. Sie sind seit 2010 Professor an der Uni Freiburg.
Also, wie viel Geld er von Union Investment für seine komische Studie, für seine Fake-Studie bekommen hat, wissen wir nicht. Ob 20.000, 40.000, das wird es wohl mindestens gewesen sein oder noch mehr. Aber scheinbar war das nicht genug, um sich ein vernünftiges Mikro für ein halbwegs vernünftiges Interview zu holen.
Rektor des Walter-Eugen-Instituts und forschen im Bereich Wirtschaftspolitik, Finanzwissenschaft, neue politische Ökonomie und ökonomische Analyse des Rechts.
Und die Potenziale privater Infrastrukturfonds.
Die meisten kennen Sie ehrlicherweise aber als Erfinder der Schuldenbremse in Deutschland, weil Sie seit 2003 in diversen wirklich hochkarätigen Rollen die Politik beraten. Heute soll es ja in unserem Interview neben der deutschen Wirtschaft und Politik sowie dem Abbau von Regulierungen und wie dieser aussehen kann, auch um diese von vielen kritisierte Schuldenbremse gehen, einem wichtigen Konzept, um zukünftigen Generationen nicht zu viel Schulden aufzubürden. Aber ich würde sagen, wir steigen direkt mal in unser Gespräch
ein. Ja, schon mal kaum Framing in der Frage.
Und ich argumentiere mal von der Gegenseite. Ist die Schuldenbremse nicht eine Gefahr für die Zukunft Deutschlands aufgrund vom niedrigeren Wachstum?
Nein, das sehe ich nicht. Das Wachstum, das wir mittel- bis langfristig erreichen müssen, oder nicht erreichen müssen, sondern erreichen wollen, wird ja getrieben durch andere Faktoren, strukturelle Faktoren, die relevant sind, das einzige Bindeglied zwischen diesen strukturellen Faktoren und dem und der Schuldenbremse ist die Frage nach öffentlichen Investitionen. Inwiefern sind sie wichtige Voraussetzungen für die privaten Investitionen? Und vielleicht klammern wir erst einmal dieses Problem aus oder diesen Themenbereich aus und diskutieren ihn an zweiter Stelle. Denn die strukturellen Faktoren, auf die es ankommt für die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren, ist vor allen Dingen der Arbeitsmarkt. Wie schaffen wir es, Fachkräftemangel abzumildern, vielleicht auch zu korrigieren? Und zweitens, wie schaffen wir es, gute Rahmenbedingungen für Innovationen zu schaffen? Und diese Innovation, die muss vor allen Dingen aus dem privaten Sektor kommen. Das heißt, es muss klar sein, wenn ich als Innovator auftrete, erstens, welche Finanzierungsbedingungen finde ich? Zweitens, wie gut kann ich meine Gewinne dabei realisieren? Das heißt also, die Kostensituation für die Unternehmen ist wichtig.
Interessant ist, dass er hier sagt, die muss aus dem Privatsektor kommen. Naja, sie kann aus dem Privatsektor kommen. Sie kommt auch aus dem Privatsektor. Allerdings muss man dann auch schauen, welche Innovationen. Sehr häufig sind das Innovationen, wenn es quasi um die Marktreife geht. Grundlagenforschung, ja, also ganz am Anfang, irgendwie Blackbox oder so, sehr riskant, sehr kostenintensiv, die findet sehr häufig eben nicht mit privaten Mitteln statt oder wird daraus finanziert, sondern eben aus öffentlichen Mitteln.
Das gehört natürlich da.
Bestes Beispiel, also die Privatwirtschaft liebt es, die neue Diabetespille, eine neue Diabetespille rauszubringen. Ganz klares Geschäftsmodell dahinter. Man gibt den Leuten bis zum Ende ihres Lebens eine Pille, die man ihnen verschreiben kann. So, das gibt einen planbaren Cashflow und das ist sowieso schon fast auserforscht. Da muss man irgendwie eine minimale Innovation und die kann man richtig abkassieren. Im Vergleich zu einem neuen Antibiotika zu erforschen, das ist kompliziert, das ist mit ganz viel Unsicherheit verbunden, mit ganz viel Kosten, wäre aber gesellschaftlich dringend notwendig, weil wir viele Resistenzen haben. Da fließen dann weniger Gelder rein, deutlich weniger Gelder rein, da sind dann öffentliche Gelder notwendig im Vergleich eben zur neuen Diabetespille. Könnte man jetzt 100 andere Beispiele noch machen.
Der Arbeitsmarkt dazu, zweitens die Energiekosten und dann der ganze Bereich Regulierung und Steuern, das macht ja sehr, sehr viel aus. Und ich glaube, das ist wesentlicher für die mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung als alles, was mit der Schuldenbremse verbunden sein könnte. Jetzt habe ich sehr mittellangfristig argumentiert, kurzfristig, also konjunkturell, begrenzt die Schuldenbremse kaum etwas, denn sie hat...
Ganz kurz, rein strukturell, also wenn die Schuldenbremse dazu führt, dass wir nicht in öffentliche Infrastruktur investieren, behindert das Firmen natürlich bei Innovation, bei Investitionen und ganz offensichtlich verstärkt es auch das Fachkräftemangelproblem, denn wenn Berufsschulen also so aussehen, wie sie im Moment aussehen, wenn die Schulen nicht vernünftig ausgestattet sind, wenn die Klassen zu groß werden, wenn Lehrermangel herrscht, alles Gründe, das sind eher die Schuldenbremse auf Länderebene, aber die haben auch eben eine Schuldenbremse, alles Gründe, die dazu beitragen, dass der Fachkräftemangel größer wird oder schwerer wiegt, als er wiegen müsste, die könnte man mit mehr Geld natürlich lösen. Mehr Geld sorgt dann für mehr reale Ressourcen, mehr Lehrer beispielsweise, bessere Schulen, besser ausgestattete Schulen, ob jetzt Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium oder Berufsschule, Hochschule, was auch immer, auf jeder Ebene trifft das Argument zu. Ja, das lässt Lars Feld komischerweise mal außen vor.
Hat ja mit ihrer Konjunkturkomponente einerseits eine Möglichkeit, auf konjunkturelle Schwankungen ganz gut zu reagieren. Das sehen wir im Moment auch wieder, wie da entsprechend mehr Verschuldungsspielraum entsteht, weil die Wirtschaft schlechter läuft. Und zum Zweiten, bei schweren Krisen.
Das stimmt. Es gibt eine Konjunkturkomponente, die ist allerdings so klein, dass man jetzt nicht also maßgeblich dagegen steuern kann. Und ich meine, das sehen wir ja. Also die deutsche Wirtschaft kommt nicht aus der Krise. Ja, es dürfen ein paar Milliarden mehr Schulden gemacht werden wegen dieser Konjunkturkomponente, als die Schuldenbremse eigentlich erlaubt. Aber ich sag mal, so eine Größenordnung von 10 Milliarden Euro, 15 Milliarden Euro hilft natürlich nicht, weil man eine 4 Billionen Euro Volkswirtschaft, wie die deutsche nun mal groß ist, aus der Krise holen will. Ja, das ist so, als würde man irgendwie mit kleinen Ruderpaddeln versuchen, so ein AIDA-Kreuzfahrtschiff zu beschleunigen. Ja, kann man machen, ist ein ehrenwerter Versuch, wird nur nichts bringen.
In Krisen gibt es die Ausnahmeregel. Dafür gibt es klare Voraussetzungen mittlerweile, seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr. Aber wenn wirklich eine schwere Krise da ist, akut, als exogener Schock, dann kann man im Rahmen der Schuldenbremse reagieren. Also von daher, ich sehe sie nicht als Wachstumsbremse.
Okay, und wenn wir jetzt vielleicht nächstes Jahr sogar das dritte Jahr Rezession hintereinander haben würden in Deutschland, wäre das dann auch so eine Krisensituation, in der man die Schuldenbremse dann aussetzen kann oder qualifiziert sich das noch nicht dafür?
Also jede wirtschaftliche Schwankung, ob nun schwerer Einbruch oder Rezession, hat ja ihre Besonderheiten sozusagen. Das, was wir im Moment sehen, sind zwar 2 Jahre nacheinander mit negativem Wachstum, also einer Schrumpfung des Bruttoinlandsproduktes, aber wenn man das auf Quartalsbasis durchgeht, sieht man eigentlich eher so ein Stagnationsszenario. Das heißt, es gibt Quartale mit positiven, wenn auch schwach positivem Wachstum. Es gibt Quartale mit Schrumpfung, also schwach negativem Wachstum. Und das bewegt sich um die Nulllinie herum. Also von daher würde ich die aktuelle wirtschaftliche Situation nicht so einschätzen, dass man dort viel erreichen kann mit expansiver, nachfrageorientierter Politik, sondern es ist eher ein Problem auf der Angebotsseite. Und deswegen sieht man auch, inwiefern die aktuelle Konjunkturlage von diesen strukturellen Problemen überlagert wird.
Also, Lars Feld ist ein Meister in Scheinargumenten, muss man wirklich sagen. Ja? Also, er liest jetzt aus der quartalsweisen Aufteilung des Bruttoinlandsproduktswachstums heraus, dass es kein Konjunkturproblem ist, sondern ein strukturelles Problem. Warum? Ja, weil wenn das ein konjunkturelles Problem nur wäre, dann wäre das wie anders auf die Quartale aufgeteilt. Ist völlig normal, dass ein Quartal anders läuft als das nächste. Und selbstverständlich geht es gar nicht um ein einzelnes Quartal, sondern um die also längeren Zeitreihen. Und noch viel krasser ist ja diese Grafik. Und zwar hier die aus der Zeit. Hier sieht man nämlich, wie das Bruttoinlandsprodukt in der Vergangenheit gewachsen ist und wie es, wenn es so gewachsen, weiter gewachsen wäre, wie seit 2010, wo es heute stünde und wie es real weitergegangen ist. Und diesen Unterschied, über den müssen wir reden, ja, dass diese Stagnation hier bedeutet, dass wir mittlerweile rund 10 Prozentpunkte, 10 Prozentpunkte unter dem Wohlstandsniveau sind, was eigentlich möglich gewesen wäre, wenn wir einfach nur so weitergewachsen wären wie vor der Krise. Und da hatten wir kein krasses Wachstum, ne? Zwischen 0 und 2% pro Jahr. Klar, was natürlich hier noch mit reinspielt, ne, ist der Corona-Schock, den sehen wir hier, aber spätestens seit hier hätte es damit dem Trend weitergehen können, selbst wenn wir nur hier beginnen, wo die Ampel Regierung begonnen hat, hier Ende 21, kommen wir hier insgesamt auf einen Wert von rund 1 Milliarde Euro, die wir an potenziellem Wohlstand, an potenziellem Bruttoinlandsprodukt nicht realisiert haben. Ja, das ist das Problem. Nur drei Zahlen dazu. Die Reallöhne sind immer unter Vorkrisenniveau, der Konsum lahmt, die Zinsen sind zu hoch, die privaten Investitionen sind schon bei 4 Gründen. Die privaten Investitionen sind wegen der hohen Zinsen, der gestiegenen Energiepreise und der Unsicherheit niedriger als vor der Krise. Also, was sagt uns das alles? Ganz klar konjunkturelle Faktoren. Die Arbeitslosigkeit steigt, es gibt höhere Kurzarbeit, alles Konjunktur, reine Konjunkturmaßnahmen, die man natürlich als Staat mit antizyklischer Wirtschaftspolitik beheben könnte, ja, mit aufs Gaspedal treten, während die Privatwirtschaft auf der Bremse steht, nach einer Krise auf der Bremse steht, die eine Krise wohlgemerkt, die sie ärmer gemacht hat. Eigentlich, also völlig klar, gibt es nicht viele Ökonomen, die dem widersprechen würden, außer eben, nun ja, Lars Feld.
Also von daher würde ich im kommenden Jahr, auch wenn es wieder so ein schwaches um die Null sich bewegendes Szenario sein sollte, nicht, dass wir da von einer echten Krise reden könnten, bei der man die Ausnahmeregel der Schuldenbremse ziehen kann. Das ist
Also, ich finde ja schon, dass man hätte im Jahr 24 die Ausnahmeklausel aktivieren können mit Verweis auf den Ukraine-Krieg. Ja, der kostet im deutschen Haushalt mindestens 20 Milliarden Euro. 20 Milliarden, die für anderes fehlen, wohlgemerkt. Ja, und natürlich ist der Krieg in der Ukraine keine Normalsituation, keine Normallage und ein exogener Schock. Also, das hätte die Bedingungen schon erfüllt. Die reine Tatsache, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht so wächst, wie wir uns das wünschen, wie jetzt hier der Interviewer suggeriert, das ist natürlich kein Argument, was von dem Bundesverfassungsgericht halten kann. Aber der stellt die Frage natürlich auch schon selten dämlich, weil er ja auch eine negative Antwort will. Merkt man im ganzen Gespräch ja an. Also er will ja die neoliberale Keule von Lars Feld.
Nicht erkennbar. Die Prognostiker gehen im Moment davon aus, dass nächstes Jahr ein stärkeres Wirtschaftswachstum rauskommt. Aber die hatten sich in den letzten, ja, im letzten Jahr für das jetzt Laufende auch schon deswegen so kräftig geirrt, weil sie von einem Anspringen des privaten Konsums ausgegangen sind. Da wäre ich skeptisch, das zu sehen. Aber dass es dann wirklich wieder ein Minusjahr wird, das ist, naja, jetzt auch.
Jetzt erwähnen Sie den privaten Konsum sogar selbst, und privater Konsum hat nichts mit Bürokratie oder irgendwas anderem am strukturellen Angebotsfaktoren zu tun. Privater Konsum hängt allein daran, was haben die Leute im Geldbeutel. Ja, und vielleicht noch psychologisch daran, oh, erwarten die jetzt wieder eine Krise oder steigende Preise oder sonst noch was, aber vor allem eben die Kaufkraft, die sie haben, und dafür sind beispielsweise die Reallöhne relevant, die sind niedriger als vor der Krise. Gesteht er sich hiermit also quasi selber ein, dass es doch Konjunktur ist?
Auch nicht so ganz wahrscheinlich.
Wobei das Handelsblatt Research Institute heute mit dieser Meldung herauskam, dass sie schätzen, dass es nächstes Jahr wieder ja negatives Wachstum werden kann. Wie realistisch sehen Sie denn die Chancen dafür, dass die Aufhebung der Schuldenbremse überhaupt irgendwas daran verändern könnte, wie die Wirtschaft sich kurz- und mittelfristig verhält?
Also die Schuldenbremse aufheben ist nicht so ganz einfach, weil im Grunde liegen ja unterschiedliche Reformvorschläge auf dem Tisch, die mehr oder weniger stark eingreifen würden, und die Reform einer Schuldenbremse würde nicht heißen, dass man Fiskalregeln ganz sein lässt. Es ist ja auch nicht so, dass vor der Schuldenbremse keine Fiskalregeln existiert hätten, sondern wir hatten im alten Artikel 115 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 109 Grundgesetz eine Regel, die halt weniger restriktiv war als die jetzige Schuldenbremse.
Der große Unterschied war nämlich vor allem, dass die alte Regel Schulden in Höhe der Investitionen, der Bruttoinvestitionen, nicht mehr nur der Nettoinvestitionen, vorgesehen hatte und damit eben deutlich mehr Spielraum.
Und insofern ist eine Aufhebung, steht eigentlich nicht zur Diskussion. Also außer in ganz extremeren linken Kreisen, wo es sowieso darum geht, das ganze System von einer Marktwirtschaft zu einer Planwirtschaft umzubauen. Ja.
Wer die Schuldenbremse aufheben will, ist also für Planwirtschaft. Ah, netter Versuch, Herr Feld, netter Versuch. Fast hätten Sie uns gehabt. Tolle Argumentation.
Um was es geht, sind verschiedene Lockerungsansätze. Man muss aber auch sehen, wir liegen auch im europäischen Kontext, wir unterliegen auch im europäischen Kontext bestimmten Beschränkungen. Und die erlauben gar nicht viel mehr, selbst wenn die Schuldenbremse nicht existieren würde, sondern sie erlauben sogar weniger an Staatsausgaben. Also auch vor dem Hintergrund würde ich nicht sagen, dass da ein großer Impuls zu erwarten ist. Im nächsten Jahr wird es aber auch zu einer solchen.
Auch wieder so ein sinnloses Argument. Also, wenn die europäischen Regeln weniger Schulden erlauben würden als die Schuldenbremse, dann würden wir ja europäische Regeln brechen. Tun wir aber nicht. Ja, dann gäbe es ja Ärger. Europäisches Recht schlägt deutsches Recht. Die Schuldenbremse ist ja quasi auch eine Umsetzung und muss sich in die europäischen Regeln einfügen. Insofern ist das eine absolute Quatschaussage. Die europäischen Regeln gebieten 0,5% Defizit in der mittleren Frist. Deutschland macht nur 0,35%. Dazu kommt, dass für Länder mit niedriger Schuldenquote eigentlich sogar bis zu 3% erlaubt sind. Da ist Deutschland jetzt fast wieder so. Und von 3% Defizit, das wären dann ungefähr 120 Milliarden Euro Neuverschuldung jedes Jahr, sind wir weit entfernt.
Welche Reform der Schuldenbremse nicht kommen. Also, wie gesagt, es liegen verschiedene Reformvorschläge auf dem Tisch, aber die weitergehen, die beispielsweise die Investitionen des Staates ausnehmen wollen von der Verschuldungsbeschränkung. Die erfordern ganz sicher eine Änderung des Grundgesetzes. Dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Die kommt bis zur nächsten Bundestagswahl mit Sicherheit nicht zustande.
Also die Frage war, würde das nicht dem Wachstum helfen, sinngemäß? Und Lars Feld sagt einfach, aha, gibt es nicht die politische Mehrheit für, und erstens, und zweitens wäre rechtlich nicht möglich. Ah, vielen Dank für die, also falsche Antwort auf eine andere Frage. Aber übrigens auch zu der Frage, wer will die Schuldenbremse eigentlich wie ändern, habe ich mal einen Artikel gemacht, eine große Übersicht, die ganzen Vorschläge jeweils zusammengefasst von CDU-Ministerpräsidenten, Bundesbank, IWF, Ratingagenturen, alles mal aufgeschrieben. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr dann einen Überblick wollt, verlinke ich euch gerne, checkt das gerne aus.
Und wir haben jetzt diese Situation, dass die deutsche Wirtschaft einfach nicht so stark wächst, und viele wollen dann eben, dass der Staat mehr investiert, aber die Alternative wäre ja, dass die Privatwirtschaft mehr investiert. Und wenn man sich die Großbauprojekte anschaut, die der Staat angegangen hat, also der Neubau vom Kanzleramt wird wesentlich teurer als erwartet, Die Elbphilharmonie war das sowieso. Der Berliner Flughafen war, glaube ich, 10 Jahre verzögert und auch viel teurer. Der Staat scheint einfach viel zu verschwenderisch und auch langsam oft mit dem Steuergeld umzugehen. Bestätigt sich für Sie als Ökonom?
Der Staat baut da ja nicht mal selber, sondern Private, die im Auftrag des Staates bauen, das dann vergeigen. Ne? Das ist nun mal so. Unabhängig davon wird das bezahlt. Und ich meine, wir können ja gerne mal erheben, wie viele private Bauten ja sich verzögern, die Deadline reißen oder dann teurer werden. Mal gucken, wie dann der Vergleich wäre. Also jetzt darauf zu schließen, dass der Staat es nicht hinbekommt, weil die Privaten beim Bau des Berliner Flughafens Scheiße bauen, weiß ich nicht.
Nur in Deutschland dieser Eindruck oder ist es eher ein Bild, was durch die Medien hier geschaffen wird?
Nein, das Bild, das Sie beschreiben, ist schon ein sehr zutreffendes. Wir haben wenige staatliche Infrastrukturprojekte, bei denen man sagen kann, sie bleiben im Rahmen des Budgets und sie bleiben im Rahmen der zeitlichen Planung. Es passiert häufig, gerade bei den größeren Projekten, dass sie deutlich teurer werden, dass sie sich verzögern, dass also nicht rechtzeitig fertiggestellt wird. Man muss schon auch feststellen, auch im Hinblick auf andere Aspekte, die in dieser Diskussion immer wieder im Vordergrund stehen, also beispielsweise den Umbau der deutschen Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. Das wird gerne als Investition des Staates dargestellt, obwohl es eine Subventionierung durch den Staat ist, um private Investitionen zu erleichtern. Auch bei diesen Projekten müssen wir feststellen, dass es viele, viele Fehlschläge gibt. Ob Sie nun Intel, ThyssenKrupp, Northvolt, Varta, andere Batteriezellenfabriken anschauen, man hat eher so den Eindruck, dass es dem Staat gerade nicht gelingt, die Gewinner der Zukunft zu identifizieren, sondern dass die Verlierer der Vergangenheit in der Lage sind, den Staat zu finden. Das ist ein Zitat von Moritz Schularik, der das sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Ich halte von dieser Politik sehr, sehr wenig. Was man halt feststellen muss, sowohl für den Staat mit seinen Infrastrukturprojekten als auch für die privaten Investoren bestehen durch Regulierungsanforderungen und die sich daraus ergebenden Genehmigungsverzögerungen, auch die Problematik, dass in den Verwaltungsgerichtsprozessen Anlieger dieser Infrastruktur- oder Investitionsmaßnahmen sich bis zur letzten Instanz dagegen wehren, eben die massiven Verzögerungen und die Steigerungen der Kosten. Mit anderen Worten, das eigentliche Problem bei den privaten und staatlichen Investitionen ist im Moment die Regulierungsintensität, die dafür sorgt, dass wir nicht so richtig nach vorne kommen.
Und Sie sprechen es gerade an.
Eine neoliberale Floskel nach der anderen. Oh, zu viel Bürokratie, zu viel Regulierung, der Staat ist verschwenderisch. Die Privatwirtschaft ganz toll.
Regulierungsintensität sowohl in den USA als auch in der EU steigt die Anzahl der Regulierungen und Normen immer weiter an, Jahr für Jahr. Braucht Deutschland nicht auch vielleicht ein Javier Milei wie in Argentinien, der einfach Ministerien schließt und unzählige Regulierungen hier aufhebt?
Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera.
Mir wäre ja schon viel geholfen, wenn wir sowohl in der EU als auch in Deutschland bei der Regulierungsdichte nach unten gehen würden, wie die USA das im Grunde machen. Also wenn wir uns den amerikanischen Verhältnissen in vielerlei Regulierungshinsicht anpassen würden, dann bräuchte man nicht die Kettensäge auszupacken. Im Draghi-Bericht wird ja sehr schön ausgeführt, dass in der jetzt dieses Jahr zu Ende gegangenen Legislaturperiode von Frau von der Leyen, der Kommission von der Leyen, in Europa über 13.000 Regulierungen und Gesetzesakte erlassen worden sind, in den USA im gleichen Zeitraum 5.500. Also das ist nochmal deutlich weniger als die Hälfte. Und vor dem Hintergrund würde ich mir schon wünschen, dass wir anstatt Neues von Anfang an wegen irgendwelcher Befürchtungen zu regulieren, erst einmal schauen würden, wenn Innovation stattfindet, was das überhaupt bringt, bevor irgendwelche Probleme markiert werden, die noch gar nicht da sind. Wir haben einen AI-Act in...
Als würde das nicht überall gemacht, ja? Also als gäbe es nicht Gründe für die verschiedenen Regulierungsformen. Einfach die Zahl an Regulierungen zu nehmen, daraus irgendwas zu schlussfolgern, macht keinen Sinn. Ja? In einem Fall kann es ein kleines Detail betreffen, dann zählt das als eins. Im anderen Fall ist es irgendwie eine Riesenregulierung, die total krass einschneidet. das geht natürlich total unter, wenn man einfach beides miteinander vergleicht. Es gibt aber auch in den USA und Deutschland eben ganz verschiedene Ansätze zu Regulierung, insbesondere wenn es auch um Produktzulassung etc. geht. In Deutschland und Europa das Vorsorgeprinzip, in den USA das Nachsorgeprinzip. In Deutschland muss erst was erlaubt werden oder in der EU, bevor man es auf den Markt bringt. In den USA ist es so, du kannst alles auf den Markt bringen, aber wenn dann rauskommt, es ist schädlich, ja, gefährlich oder sonst noch was und wäre eigentlich nicht erlaubt, dann gibt es richtig fette Strafen. So. Und deswegen ist ja völlig klar, dass das Regulierungsniveau ein anderes ist. Nur so zu tun, als müsste man deswegen irgendwie das Kulturministerium und das Sportministerium und das Umweltministerium da streichen, wie Milei das gemacht hat, ist natürlich Quatsch. Ich will übrigens mal eine Zahl zu Milei sagen. Ja? Also die Wirtschaft in Argentinien hat er abgewürgt bis zum geht nicht mehr. Er hat im Sozialstaat gekürzt bis zum geht nicht mehr. Leute aus dem öffentlichen Dienst entlassen, Renten gekürzt etc. Und siehe da, die Armutsquote ist auf über 50% gesprungen. Die Leute, die in existenzieller Armut leben, sind seit Milei, nach einem halben Jahr war das schon so, von 11% auf 18% war es, glaube ich, gestiegen. Also mittlerweile fast jeder fünfte Argentinier in existenzieller Not, kann sich also wirklich das Nötigste für den Alltag nicht leisten. Essen, Kleidung etc. So, und wenn man das irgendwie abfeiert, als Bürokratieabbau, Wahnsinn.
In Europa, die USA, insbesondere auch in Kalifornien, das ja ansonsten auch regulatorisch intensiver unterwegs ist als beispielsweise Texas, gibt es eine solche Regulierung nicht. Und man wartet einfach erst einmal ab, was passiert, ja, und erlaubt die Innovation. Und insofern ist das, was wir da in Europa erleben, durchaus völlig überzogen. Ob es gelingt, so radikal vorzugehen wie Milei, da habe ich meine Zweifel. Ich bin auch nicht sicher, ob das am Ende zum Erfolg führen wird. Bin sehr gespannt, wie dieses argentinische Experiment ausgeht und wünsche den Argentiniern viel Glück dabei. Also insbesondere auch Herrn Milei, dass die Härten, die das im Moment für die Bevölkerung bedeutet.
Stichwort, ja, Leute, die in Armut gelandet sind.
Nicht zu lange anhalten, weil ansonsten die Reformbereitschaft der Argentinierinnen und Argentinier doch sehr, sehr schnell wieder sinken wird und es durchaus zu Unruhen kommen kann. Das wünschen wir uns also nicht für Argentinien. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so etwas in Deutschland tatsächlich durchführen. Dass man Ministerien auch einmal auflöst, das gibt es durchaus. Man hat zum Beispiel mal ein Bauministerium in Deutschland aufgelöst. Jetzt haben wir es wieder neu. Man kann sehr wohl hinterfragen, ob das so sinnvoll gewesen ist. Man darf auch fragen, ob das Familienministerium mit seinen ganzen Maßnahmen eigentlich eine glückliche Schaffung war oder ob es vielleicht möglich wäre, hier auch Reduktionen vorzunehmen. Aber ich bin ein großer Fan von, wie das Karl Popper nannte, Piecemeal Social Engineering. Jetzt denke ich, dass das Ingenieurshafte dabei immer auch ein Problem ist, aber das Piecemeal ist, glaube ich, sehr wichtig, also Schritt für Schritt vorzugehen, um Verbesserungen herbeizuführen und damit Wachstumsimpulse zu setzen.
Okay,
ja, danke. Jetzt hast du gesagt, was ich unbedingt hören wollte, was das alleine ja schon für ein irrer Satz ist, wenn man sagt, er wünscht den Argentiniern, dass deren Reformbereitschaft nicht darunter leidet, dass die Härten zu lange anhalten. Also er gibt ja zu, dass es Härten sind, ja, was auch für Lars Feld schon nicht immer unbedingt der Fall ist. Ja, denn in seiner Studie beispielsweise, die ich erwähnt und analysiert habe, Studie in Anführungszeichen, in dem Gefälligkeitsgutachten, schlägt er beispielsweise auch vor, dass ja das Überfüllungsproblem auf deutschen Straßen einfach damit gelöst werden könnte, dass man eine Pkw-Maut einführt und zwar nicht nur für Autobahnen, sondern auch für Bundesstraßen, Landstraßen und Innenstädte. Und dann würden ja diejenigen mit höherer Zahlungsbereitschaft, also die Kohle haben, sich das leisten wollen, ein besseres Nutzungserlebnis haben. Weil diejenigen mit geringerer Zahlungsbereitschaft, die Armen, die es sich nicht leisten können, die Maut zu bezahlen, die würden ja auf andere Tage, andere Zeiten, andere Verkehrsmittel ausweichen. Und das wäre dann gerecht. In Klartext, also eine Maut, die dann eingeführt wird, um die private Rendite dieser Infrastrukturfonds zu erwirtschaften, würde Leute mit kleinen Geldbeutel von der öffentlichen Infrastruktur, von Straßen ausgrenzen. Und naja, das sei dann eben Effizienz. Ja? Effizient hat er das dann genannt. Und ein besseres Nutzungserlebnis für diejenigen mit höherer Zahlungsbereitschaft. Klingt ganz toll, oder? Ja, heißt aber de facto Mittelfinger an Leute mit kleinem, mittlerem Geldbeutel, die sich das nicht zahlen, leisten können oder leisten wollen. Und naja, Freifahrt für dicke Geldbeutel. Und natürlich fette Renditen für die Infrastrukturfonds. Ja, das, meine Damen und Herren, ist Lars Feld, wie er leibt und lebt. Ich hoffe auch, dass die Härten nicht so lange anhalten, und zwar sowohl die in Deutschland als auch die in Argentinien. Ich finde schon Lars Feld und Christian Lindner als Zumutung, man will sich gar nicht ausmalen. Wir hätten so etwas wie Milei, ja, sowas Ähnliches hatten wir ja schon mal, zumindest was die Kürzungen angeht. Unter Brüning, wie das ausgegangen ist, wissen wir. Große Depression, fetter Wirtschaftseinbruch, Massenarbeitslosigkeit und Armut sind krassiert und haben, naja, den Boden bereitet für Adolf Hitler, die NSDAP und all ihre schrecklichen Verbrechen. Ja, hoffen wir, dass das den Argentiniern erspart bleibt. Ich mache hier auf jeden Fall an der Stelle Schluss. Ich kann mir das Interview nicht länger anhören. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet, und checkt unbedingt diese Studie aus, beziehungsweise meine Analyse von der Studie. Ich zeige es nochmal. Lindners Chefökonom lobbyiert für private Fonds. Link ist in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Über den Geld für die Welt Newsletter könnt ihr meine Arbeit übrigens auch finanziell unterstützen. Als unabhängiger Autor bin ich auf zahlende Leser angewiesen. So eine Studie durchzuackern und dann so einen Text daraus zu schreiben, das Wichtigste daraus zu destillieren, also alles zu checken und einzuordnen, dauert immer mehrere Stunden. Und naja, je mehr Leute das unterstützen, desto mehr kann ich ohne Paywall machen und desto mehr Zeit kann ich dem entsprechend auch widmen. Insofern freue ich mich über jeden, der das schon tut oder erwägt. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, was ich immer am Ende eines Videos sage: gerne Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und neue Videos gibt es hier immer dienstags, freitags und sonntags, jeweils ab 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.